Wir sind die ersten 5 Verse, haben wir geschafft, oder die ersten 4 Verse. Ich möchte weiterlesen beim Vers 5, Vers 5 bis 8. Ich lese aus der Schlachter. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Jakobus sagt ja, dass es äußere Prüfungen gibt. Wenn von Versuchung anfangs Jakobusbrief die Rede ist, von Anfechtungen, dann kann man dort das eigentlich auch gleichsetzen mit Prüfungen. Und der Jakobus, der redet von äußeren Prüfungen, aber auch von inneren Versuchungen. Und wir werden jetzt so ein bisschen den Themenblock von den äußeren Prüfungen hier abschließen. Wir sind in diesen Prüfungen, die wir erleben, nicht alleine. Der Hebräer 4,16 fordert uns sogar auf, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dort lesen wir nämlich: So lasst uns nun mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir sollen also inmitten von diesen Prüfungen im Gebet an Gottes Thron treten und um Weisheit flehen. Es ist nicht ein Wunsch von Gott in dem Sinn, sondern auch hier wieder ein Imperativ, also ein Befehl. Gott gibt in dem Sinn den Befehl, wenn wir in Prüfungen stehen, kommt vor meinen Thron, fleht mich an, erbittet Hilfe von mir. Ich möchte dazu auch noch aus Matthäus 7,7 vorlesen. Matthäus 7,7, sehr bekannter Vers. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Als Prinzip eigentlich gilt für alle Kreatur und sie wird ihm gegeben werden. Also Gott ist der Gebend. Also bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Also Gott ist der, der gibt und Gott gibt fortwährend. Das ist nicht einfach nur aus einer gewissen Stimmung raus oder aus einem Laun raus. Gott gibt gern. Gott gibt auch gern Weisheit. Und Weisheit heisst, dass wir ein rechtes Leben, ein Leben in Gerechtigkeit im Alltag können leben. Das lesen wir im Vers 5, ich wiederhole den nochmal. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, das ist wieder im Jakobus 1, 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und jetzt kommt vielleicht ein kleiner Dämpfer. Man muss und soll bitten, aber man soll das machen im Glauben. Man soll glauben, dass das, was man da erbittet, oder man soll vor allem auch glauben, dass Gott hilft. Man soll bitten im Glauben und ohne Zweifel. Nur dann, sagt hier der Jakobus, dann überkommt man das, was man dafür gebetet hat. Zweifel ist das Gegenteil von Glauben. Es ist ein Wort, wo eine innere Unentschlossenheit ausdrückt. Und wer zweifelt, schreibt der Jakobus, ist wie eine Meereswoge und wird vom Wind bewegt. Ihr kennt Wasser vielleicht selber, vielleicht seid ihr selber auf dem Meer gewesen, auf dem See oder daheim in der Badwanne. Wasser reagiert grundsätzlich auf äußere Kräfte, also es hat selber keine Stabilität. Es wird verdrängt, wenn wir in die Badwanne reinsitzen, wenn wir zu viel eingelassen haben, dann läuft es aus. Oder wenn wir ihm einen Schopf geben, dann wird es bewegt. So ist auch ein Zweifler. Eben wie die Meereswogen, die dem Wind und sonstigen Naturkräften ausgesetzt ist. Das griechische Wort für das geteilte Herz bedeutet eigentlich eine Doppelseele haben. Das ist noch interessant. Also der Mann, der hier beschrieben wird als Meereswogen, hat eigentlich zwei Ausrichtungen. Einerseits die auf Gott, andererseits die, die auf die Welt ausgerichtet ist. Und er ist unbeständig in allen seinen Wegen, heisst es hier. Er ist auch in allen Bereichen von seinem geistlichen Leben unbeständig. Somit ist er unbeständig im Gebet. Und wir haben ja vorhin gelesen, wenn wir sollen bitten, dann sollen wir im Glauben bitten. Und es ist wichtig, dass wir überhaupt bitten. Und sehr wahrscheinlich der Mann, der hier beschrieben ist, der funktioniert wie ein Meereswogen, in Versuchungen wird der Zweifler höchstwahrscheinlich nicht bitten. Und wenn er bittet, dann wird es vielleicht auch mit einem falschen Motiv machen. Ich möchte euch da noch den Psalm 119, Vers 113 dazu lesen. Psalm 119, 113. Dort heißt es: Ich hasse die geteilten Herzen sind, aber dein Gesetz habe ich lieb. Ja, das ist schon wieder die Doppelseligkeit, also die Doppelseele, die eigentlich hier, oder die Doppelherzigkeit, die eigentlich hier beschrieben ist. Man darf sich an dieser Stelle auch die Frage erlauben, ob ein solcher Mensch überhaupt eine Wiedergeburt erlebt hat. Ob ein solcher Mensch wirklich mit Gott geht. Damit habe ich nicht gesagt und nicht das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, dass es nie Momente gibt, wo man zweifelt. Klar gibt es Momente, wo man zweifelt. Die Frage ist einfach nur, was ist denn unsere Reaktion auf diesen Zweifel? Gehen wir in die Richtung und holen uns Rat bei der Welt, oder nehmen wir das Wort Gottes führen und vergraben uns noch tiefer in sein Wort und gehen die Stille suchen. Die Stellung innerhalb der Prüfung. Das sind die nächsten Verse, die ich mit euch anschaue. Das ist der Vers 9 bis 11. Ich lese vor, Vers 9. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Sehr interessant, ob reich oder arm. Wenn man so in die Welt raus schaut, könnte man ja nicht meinen, dass es den Reichen wirklich schlecht geht. Aber die Bibel sagt hier, ob reich oder arm, bei Anfechtungen sind alle Gläubigen gleichermaßen abhängig von Gott. Und das ist ja hier vor allem von Gläubigen die Rede. Reiche, die können sich mit ihrem Geld zwar gewisse Lebenssituationen angenehmer gestalten, aber es verhindert doch nicht, dass auch sie in Prüfungen hineingeraten. Und vielleicht sind sie aufgrund des Reichtums noch etwas mehr gefordert als solche, die kaum etwas besitzen. Der Jakobus sagt ja auch nicht, der Reich soll sich an seinen Reichtümer freuen. Nein, das sagt er nicht. Stattdessen sagt er, dass der Reich sich freuen kann, dass er erniedrigt worden ist. Wir können davon ausgehen, dass der Jakobus so die Stelle im Jeremia 9, 22, 23 hat kennt. Da lesen wir nämlich: So spricht der Herr, Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Doppelpunkt, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Also, an was hat Gott gefallen? Gott hat gefallen daran, wenn wir Einsicht haben, wenn wir ihn erkennen, dass er der Herr ist, dass er gnädig ist, dass er Recht spricht und Recht hat, dass er Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Irdische Reichtümer, die werden vergehen wie des Grases Blume, ist geschrieben. Wenn ein Mensch nichts als materiellen Reichtum hat, dann enden alle seine Pläne im Grab. Der Polo Hofer hat mal gesungen, der ist auch nicht mehr unter uns, das letzte Hemmli hat kein Säck. Und da hat er recht, mich kann es nicht mitnehmen. Oder Reich kann seine Sachen nicht mitnehmen, sondern muss sie spätestens, wenn er im Grab liegt, irgendwelchen Verwandten abgeben, wo das Erbe sich vielleicht noch darum streiten. Der Jakobus nimmt hier, das ist so ein Bild, das ich nach einleitend letztes Mal gesagt habe, dass er sehr viele Bilder braucht. Er nimmt hier die Vergänglichkeit vom Gras als Bild für das vergängliche Leben von einem Reichen. Und auch für einen begrenzten Wert vom Besitz. Es geht eigentlich darum, dass der Reich und wir alle zusammen hier Schätze sammeln, die nicht aufgrund von Zeit oder Wetter oder irgendwelchen sonstigen Bedingungen kaputt gehen. Und im Sinn von äusseren Prüfung, die wir bereits kennen, also jede Versuchung, Prüfung, die unsere Liebe vom Vergänglichen kann abwenden kann, aus einem mehr Christus kann zuwenden kann, das ist eine Prüfung eigentlich, die sich lohnt. Weil letztlich ist es ja ein Segen, wenn wir unsere himmlischen Schätze dürfen vermehren und nicht die irdischen. So tut eigentlich die gleiche Liebe, die Gott einem Armen zukommen oder einem Reichen. Er macht in dem Sinn keinen Unterschied, aber sie haben höchstwahrscheinlich andere Prüfungen zu durchlaufen. Aber genau die gleiche Liebe, die hier beschrieben ist im Jakobus, wo der Reich tut erniedern und der Arm tut erhöhen, kommt vom gleichen Gott. Und beides soll beiden ein Grund zur Freude sein. Egal durch welche Sachen das sie durch müssen. Im Vers 12 lesen wir: Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wer Prüfungen mit geduldigem Ausharren erträgt, der bekommt zwei Belohnungen über. Eine in diesem Leben und eine im Himmel. Der Ausdruck Glückseligkeit oder glückselig zu sein, beschreibt eine innere Lebensqualität, eine innere Segnung, die der Mensch erfahren kann. Es beschreibt einen Zustand von innerer Freude, von Glück, der nicht von Umständen von aussen beeinflusst wird. Obwohl es eben aussen stürmt und weiss ich was, innerlich bin ich getragen, innerlich bin ich ruhig, innerlich bin ich glücklich. Ein gesegneter Mensch ist aber von Prüfungen nicht ausgenommen. Vielleicht gerade wegen dem nicht. Weil er eben durch die Prüfungen und durch das innerliche Festmachen im Wort Gottes und bei Gott weiterkommt. Jemand, der die Prüfungen erfährt und Standhaftigkeit beweist, wird durch die Situation gesegnet. Und Parallelen, wir haben die auch angeschaut, das letzte Mal zu den Seligpreisungen vor Bergpredigt, finden wir in Matthäus 5, 1 bis 12. Matthäus 5, 1 bis 12. Ich möchte das nur kurz anlesen, oder ich mache gerade alle Versen. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf. Zu einer Rede lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freuet euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso, also sehr ermutigend und eigentlich zeigt es auch hier, dass die, die leiden, dass die, die hier Ungerechtigkeit erleben, dass die Barmherzigkeit üben, sich Schätze im Himmel sammeln. Und die äußeren Umstände, wenn die äußeren Umstände hier auf dieser Welt eigentlich alles andere sagen. Und damit kommen wir zum Schatz im Himmel. Und eigentlich so ein bisschen zum Abschluss von dieser Thematik von der äußeren Prüfungen. Die Krone vom Leben ist eigentlich hier beschrieben als die Krone des Überwinders. Insgesamt werden im Himmel 5 Kronen vergeben. Wer aber Prüfungen durchleidet und sie durchsteht, indem er eben vor Gottes Thron kommt, ihn um Weisheit bittet, im Leid und geduldig wird diese Kronen empfangen. Und es ist so, weil es das Wort Gottes sagt. Also freut euch, all dir hier innen, die Sachen erleiden und müssen ertragen, die schwer sind. Wenn ihr ausharrt in dem Sinn, wenn ihr durchsteht, dann werdet ihr die Kronen empfangen. Und Kraft dazu gibt Jesus, gibt der Heilige Geist in uns innen. Jesus hat die Krone, den Siegeskranz, denen verheissen, die ihn gerne haben und ihre Liebe zu ihm zeigen, eben indem, dass sie auch bei Prüfungen dranbleiben und nicht alles über Bord werfen. Das soll Ermutigung sein. Die Liebe zu Gott, zu Jesus Christus, zeigt sich unter anderem eben auch im geduldigen Ausharren in Prüfungen. Und ich wünsche uns auch nicht, dass wir zu Kronenträger werden im Himmel. Im Himmel werden wir aber so überwältigend sein, dass wir Gott die Krone gerade wieder zurückgeben. Dass wir sagen, es ist dein Verdienst. Es ist nicht mein Verdienst. Weil du hast mich durchgetragen, du hast mich kräftig gemacht, du hast mich stark gemacht. Also, ich möchte mich ermutigen zu diesem Punkt. Wie das letzte Mal, tue ich zwischendurch Hinweise geben für die Seelsorge. Und nochmal, Seelsorger sind wir alle. Der sich bekehrt, der seine Wiedergeburt erlebt hat, kann Seelsorger sein an einem Suchenden, der noch nicht dort ist. Jemand, der lange Jahre im Glauben ist, kann Seelsorger sein jemandem, der frisch zu Christus gefunden hat und die ersten Schritte macht. Darum, ich überschreibe es alle, Hinweis für die Seelsorge, ihr könnt so einfach nehmen, Hinweis fürs persönliche Leben. Also einfach, dass ihr gewisse Sachen einfach konkret könnt umsetzen. Ich habe euch da einfach ein paar Fragen aufgeschrieben. Ihr müsst das nicht beantworten jetzt, aber ihr könnt sie mitnehmen und die auch im Gebet und für euch einfach durch die Woche, durch das Jahr bewegen. Das sind vielleicht ein bisschen herausfordernde Punkte. Wie reagieren wir, wenn wir verschiedene Anfechtungen in unserem Leben müssen erdulden? Ja, klagen wir oder ertragen wir? Soll jeder davon wissen, dass ich so ein absolut Armer bin? Ich tue jetzt leicht überzeichnen. Oder trage ich es in die Stille rein? Es gibt Leute, die machen aus ihren Sachen ein riesen Tamtam. Und andere, die gehen still ihren Weg. Lebe ich in der Zukunft und hoffe ich auf Besserung? Oder lebe ich in der Gegenwart und versuche, Gottes Wirken und Gottes verändernde Hand an mir zu erkennen? Gefalle ich mir vielleicht in meinem Selbstmitleid? Geht vielleicht so ein bisschen Punkt 3 rein. Oder nehme ich die Situation zum Anlass, anderen zu dienen? Was heisst eigentlich Seelsorge? Das, was ich durchgemacht habe, dort, wo ich Veränderung erlebt habe, da kann ich anderen dienen. Und ich diene ihnen nicht in dem Sinn, dass ich sage, hey, kommt schon gut, weisst, habe ich alles erlebt, habe ich gut durchgestanden, etc. Nein, es geht nicht um das, sondern es geht um Empathie. Ich verstehe, ich kann nachvollziehen, in welcher Situation das du bist, wie schwierig das im Moment ist, und wir gehen zusammen nochmal da durch. Weil Gott mir das auch über den Weg geschickt hat und ich habe mit seiner Hilfe das dürfen zu einem guten Ende bringen und ich kann dich dort unterstützen. Schaffe ein Angebot, wenn ihr Leute seht, die wirklich selber nicht schlagen können, die eigentlich resignieren bei solchen Prüfungen. Das auch als Ermutigung, dass ihr dort den Leuten unter die Arme greift. Bevor ich da zum Folieninhalt komme, jetzt haben wir über die äußeren Prüfungen und Erprobungen geredet. Und jetzt wenden wir uns mal den inneren Versuchungen zu. Wir erinnern uns als Wiederholung an griechischen Begriff, den ich zuerst mal gebracht habe. Peirasmos verwendet der Jakobus, er verwendet ihn in zwei Richtungen. Erstens verwendet er ihn eben im Sinn von äußeren Erprobungen. Zum anderen verwendet er ihn im Sinn von inneren Versuchungen. Und in der Folge geht es also jetzt um die inneren Versuchungen. Und ich lese weiter im Vers 13 vom Jakobus. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Der Wayne Grudem, der hat das Buch geschrieben, so dick, zum Thema biblische Dogmatik, und der schreibt über die Heiligkeit von Gott. Die Heiligkeit Gottes bedeutet, dass er von der Sünde getrennt ist und sich dem Trachten nach seiner Ehre widmet. Also Gott ist absolut trennt von Sünde, kennt keine Sünde, kann keine Sünde in diesem Sinn begehen und kann auch nicht zum Sündigen verleiten. Aufgrund der Heiligkeit von Gott kann die Versuchung also gar nie von Gott ausgehen, weil er niemand kann versuchen. Das Wesen von Gott ist Reinheit und Heiligkeit in einem Mass, wo unsere Vorstellungen bei weitem übersteigt. Wenn wir mal ein dreckiges Leintuch waschen und das wird weiss, das weiss noch bei weitem. Also so eine Reinheit und Klarheit und Heiligkeit und Herrlichkeit können wir uns mit irdischen Mitteln gar nicht vorstellen. Das Böse oder die Sünde kann keine Gemeinschaft haben mit Gott. Und Gott ist vom Bösen getrennt, abtrennt. Darum, wenn wir uns an die Kreuzigungsszene erinnern, hat sich, und das können wir auch nicht auflösen, hat sich Gott müssen von Gott abwenden. Jesus Christus ist Gottes Sohn, ist als Gott in die Welt gekommen und wird ans Kreuz geschlagen und trägt alle Sünden von dieser Welt. Und in dem Moment muss sich Gott von Gott abwenden. Wir können das nicht auflösen, oder auch ich nicht. Vielleicht hat jemand ein Bild, wie man das erklären könnte. Ich kann es nicht. Aber das ist auch keine Wichtigkeit im Moment. Es geht einfach darum zu zeigen, Gott muss sich selbst von seinem Sohn, wo die Sünde in Person wird, in diesem Moment abwenden. Darum heisst es unter anderem auch im Hebräer 12,14: Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also wir sollen heilig werden, weil er heilig ist. Sonst können wir ihn nicht sehen. Und Gott verleitet niemanden dazu, Böses zu tun. Aber er erlaubt, ihr kennt alle die Geschichte vom Hiob, er erlaubt zum Beispiel dem Teufel, dem Hiob eine Prüfung zuzukommen. Aber er wird in dieser Prüfung nicht der Hiob dazu verleiten, zu sündigen. Aber er könnte ja diese Prüfung auch nicht an Hiob herkommen. Aber er sagt, okay, gang zum Hiob, nimm ihm alles, was er hat, aber lang seine Gesundheit nicht an, beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal hätte er das auch noch dürfen. Also, sehr wichtig, Gott schickt zwar Peirasmus im Sinn von Prüfungen, aber nie schickt er Peirasmus im Sinn von Verlockungen zum Bösen. Jetzt machen wir kurz nochmal einen Bibelfers-Marathon zusammen. Mögt ihr noch? Ist gut, hä? Also, lesen wir, jetzt muss ich schnell schauen. Weil wenn wir jetzt hier gelesen haben, ich wiederhole das im Vers 14, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Dann müssen wir uns kurz über das menschliche Herz unterhalten und uns mit unserem Herz beschäftigen. Berühmter Mann, der Albert Einstein, hat mal gesagt, im Zusammenhang mit der Atomenergie, das Problem ist heute nicht die Atomenergie, sondern das Herz des Menschen. Was es aus der Atomenergie halt auch noch daraus macht, als Energie zu gewinnen. Weg vom Einstein her zum Wort Gottes. Ich habe jetzt da mal 5 Bibelstellen ausgewählt, wo ich sie so ein bisschen in die Abgründe von unserem Herz hineinschauen lasse. Und ich kann euch nur warnen vor eurem Herz. Es ist nichts Schönes und in jedem Fall ist die Diagnose vernichtend. Wir lesen mal Jeremia 17,9. Jeremia 17,9, dort steht: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Die Lösung haben wir gerade im Vers 10. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem einen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Also, überaus trügerisch und bösartig auf die eine Seite. Dann haben wir im Psalm 14, Vers 1. kurzer Vers. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Zum Teil heisst es auch nicht einer. Also es tut niemand etwas Gutes, aus sich heraus. Und der 1. Mose 8,21, da hätte eigentlich Gott müssen sagen, mit dieser Menschheit kann es so nicht mehr weitergehen. Kaum die Welt erschaffen, ist schon eine Sintflut über die Erde gegangen. 1. Mose 8,21, dort lesen wir: Und der Herr roch den lieblichen Geruch, also das ist nach der See, wo der Noah ihm geopfert hat. Und der Herr sprach zu seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Nach Matthäus 5,19. Matthäus 5,19, da lesen wir: Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade falsch. 5,19. Sollte das 5,9 sein? Ja. Es ist nicht ganz aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Kann man dort gerade jemand helfen? Eben, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. 15, 19. Habe ich da, genau. Ja, sorry. Genau, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerungen. Hand aufs Herz, ist jetzt, glaube ich, der letzte Moment gewesen, die Steuererklärung einzureichen. Hat er gestohlen oder nicht? Es fängt dort an, oder? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Nach Matthäus 15,18 noch: Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Und als letzter Ausweg aus dieser schlimmen Diagnose: Wir brauchen Gott. Ich habe es schon beim ersten Vers, bei Jeremia 17,9, der Vers 10 gelesen, möchte es aber noch machen im Psalm 139. Der Vers 23. Da steht nämlich, weil wir selber keine Chance haben, bis ins Tiefste von unseren Herzen vorzudringen. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und nach im 24 und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, weil ich selber einfach nicht beurteilen kann. Und leite mich auf dem ewigen Weg, der eben in den Himmel führt, der zu den Schätzen führt, die zählen. Soweit mal zum Herz und jetzt zurück zum Jakobus. Wir haben dort gelesen: Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die zwei Begriffe, die wir dort lesen, gereizt und fortgezogen, die meinen im Griechischen eigentlich Das ist noch lustig, jetzt gehen wir zu den Fischern. Vom Köder gelockt werden. Vom Köder gelockt werden, heisst das im Griechischen. Und das illustriert eigentlich die Intensität, wo die Begierde von unserem Herz kann entwickeln kann. Wenn sie eben versucht, das Objekt der Begierde oder vom Verlangen zu überkommen. Und locken in diesem Zusammenhang meint im Griechischen eher wie als zweiter Schritt vom Haken gefangen werden. Also zuerst vom Köder gelockt werden und dann vom Haken gefangen werden. Ich schiene so eins zu eins aus dem Griechischen. Zuerst wird geködert, anschliessend hängen wir am Haken. Und die vielleicht frustrierende Erkenntnis im Leben ist die, dass es eben mit den inneren Versuchungen nicht so läuft wie mit dem Velofahren. Wenn ich einmal gemerkt habe, wie ich mit dem Gleichgewicht mich im Sattel behalten kann, dann verlerne ich das sehr wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben. Aber mit der Versuchung ist es eben anders. Einmal den inneren Begierden können widerstehen auf irgendeinem Gebiet, dann heisst das nicht, dass es beim nächsten Mal der Ablauf völlig automatisch geht. Ja? Sondern eventuell ist das Verlangen, je nach Situation, sogar noch grösser. Und das kann schon frustrieren. Ich weiss, man hat so mit spezifischen Sachen im Leben vielleicht Mühe und denkt, yes, geschafft. Also, dank seiner Hilfe. Aber beim nächsten Mal, man hat vielleicht schlecht geschlafen, er läuft einem dann schon wieder über den Weg, kann man sich einfach nicht zurückhalten und sagt ihm, was man von ihm haltet. Es gilt also, gerade bei der inneren Versuchung wachsam zu bleiben, weil wenn wir dieser Versuchung Raum lassen, dann gibt es eine Frucht. Und die Frucht heisst Sünde, also Begierde wird zur Tat. Und letztendlich bringt sie uns an den Tod her, bringt sie den Tod mit sich. Die erste Begierde hat ja auch den Tod gebracht im Paradies. Adam und Eva mit der Frucht. Und weil sie von dieser Frucht haben gegessen, haben sie müssen des Todes sterben. Und die Folge von dieser Begierde, von dieser Sünde, die dort ist gemacht wurde, unter der liegt eigentlich noch heute die ganze Schöpfung. Alles muss sterben. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde, aber wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also der Jakobus beschreibt eine Entwicklung, die mit dem Verlangen vom Mensch anfängt und letztlich zur aktiven Sünde und zum Tod führt. Das Verlangen vom Mensch ist dabei der Ausgangspunkt, wo der Versuchung nachgibt. Sowohl Gläubige als auch Ungläubige können von dieser, oder sie von dieser Ereigniskette betroffen, aber im Unterschied kann nur der Gläubige, weil er Macht von Christus in sich hat, durch den Heiligen Geist diesen Prozess unterbrechen. Aktiv. Ich habe es jetzt mal da genannt, die 5 Stadien der Versuchung. Es fängt an mit einem Verlangen. Es empfiehlt, falls ich diesem Verlangen Versuchung nachgebe. Eine sündige Handlung wird geboren als dritter Punkt. Wenn man fortwährend sündigt, werden die Wurzeln immer dicker und graben sich tiefer und das Bäumchen wächst mit dieser schlechten Frucht. Und am Schluss führt eben die Sünde zum Geistlichen. Zum Teil gibt es auch Sünden, die zum körperlichen Tod führen können. Wieder ein Hinweis für euer persönliches Leben. Nehmt ihr mal ganz persönlich Zeit und fragt dich zu deiner Situation. Und in deinem Leben. Und nehmt auch mal daheim die Zeit, die Fragen durchzugehen. Wo habe ich in meinem Verlangen oder wo habe ich meinem Verlangen oder meinem Herz zu viel Raum gegeben? Sei das in einer Beziehung, sei das gegenüber dem Kind, sei das gegenüber dem Chef, sei das gegenüber einer Sache, einem Geld und so weiter. Und vielleicht können wir sogar nachvollziehen, wenn sind wir vom Gedanken zur Tat geschritten. Wann ist die Sünde geboren worden? Und wo stelle ich ganz persönlich in meinem Leben ein negatives Wachstum fest durch das? Und vielleicht staunet ihr ab dem, wenn ich dort die Klammer gesetzt habe, wenn und wie will ich mit Gottes Hilfe diesen Prozess unterbrechen? Ich mache jetzt nicht einen Generalverdacht, dass da alles Sünder sind, hoffentlich Top-Heilige, die hier drin sitzen. Nein, Spass beiseite. Geht es nicht so, ob in kleinen alltäglichen Sachen schon? Das müssen nicht die Kardinalsünden sein. Aber ich weiss genau, so, und jetzt mache ich reinen Tisch. Also, es brodelt und köchelt und geht weiter. Und irgendwann muss ich aktiv werden und sagen, ich will mit dem brechen. Und es braucht unsere Handlung. Wir sind nicht hilflose Wesen. Es braucht unseren Willen. Dass wir unseren Willen disziplinieren, zu sagen, und jetzt tue ich die Negativspirale unterbrechen. Mit Gottes Hilfe. Ich möchte euch hier ein Schema verteilen und das einfach nur kurz mit euch antippen. Der Markus lacht, wir waren schon mal auf der Riesenflur gesehen und haben das angeschaut mit den Leuten, das wird nicht so lang werden. Also, es ist einfach ganz kurz, möchte ich euch erklären, um was es hier geht. Ich brauche das wahrscheinlich auch noch ein Exemplar. Merci. Über das könnte man irgendwie zwei Bibel-Eben machen, aber wie gesagt, wir halten es kurz. Um was geht es hier? Ich habe vorhin gesagt, wo habe ich meinem Verlangen, meinem Herz Raum gegeben? Wo habe ich ein Problem? Ihr könnt die Situation hier beim Punkt 1 beschreiben. Auf der rechten Seite ist das Herz und das Denken, das unter der Oberfläche ist, wo vielleicht meine Nachbarn, meine Leute um mich herum in der Gemeinde nicht sehen, selbst in der eigenen Familie nicht. Mein Denken, das Herz, das sich selber gefallen will. Und ihr seht, aus so einem Denken heraus kann es nicht gute Früchte geben. Und ihr habt damit ins Kreuz und ihr habt auf der anderen Seite das Denken, wo Gott gefallen will. Und wo ein Baum hervorbringt, eben gepflanzt an den Wasserbächen und ob es heiß oder kalt, Sommer oder Winter ist, er bringt Früchte. Und er bringt gute Früchte. Nicht aus mir, sondern aus dem Denken heraus, dass ich Gott gefallen will. Und das Prinzip ist ganz einfach, in Anführungszeichen. Anerkennen, das seht ihr unten beim Pfeil, der von diesem selbstgefälligen Herz nach oben geht zum Kreuz. Anerkennen, dass ich selbstgefällig war, selbstgefällig gelebt habe in diesem Punkt. Umkehren und ersetzen. Ich komme dann die zwei, drei Folien noch mal kurz drauf. Es geht darum, dass ich das Alte ablege und das Neue anlege. Und das ist ein aktiver Prozess. Am Morgen stehe ich vor einer Schaft, ziehe das Pyjama ab und lege mich an für ins Büro. Aktiv ablegen, das Alte, das Neue anlegen. Ich habe euch da, also es ist nicht von mir die Folie, ich habe die verdankenswerterweise einfach raub kopieren. Ihr seht überall die Bibelfersen und es ist wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ihr könnt das mal für euch selber durchgehen, nehmt die Situation und geht mal die Fragen durch. Und unser Ziel als Christen, wo Gott gefallen möchte, wäre eigentlich, jede von diesen Situationen, die ich jetzt durch den Kopf geschossen sind, anerkennen, da bin ich falsch gewesen, ablegen, umkehren, ablegen und wieder anlegen. Also, wieder anlegen, das Neue anlegen, Wort Gottes studieren und nach seinem Willen leben. Das zu dem vielleicht auch als Hilfe für euch persönlich und natürlich auch zum Weiterverbreiten. Ja, genau, haben wir da aufgeschrieben. Jetzt lese ich vor Epheser 4, 17 bis 24. Das fasst eigentlich das zusammen. Epheser 4, 17 bis 24. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jeder Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, dort rechts vom Kreuz, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich denke, das spricht für sich und braucht keine weiteren Erklärungen. Und aus dem Lukas 6, 43 bis 45 möchte ich hier noch weitergeben. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch aus Konsequenz bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Wenn hier von guten oder bösen Menschen geredet ist, der gute Mensch, das ist nicht gut im philosophischen Sinn gemeint, sondern der gute Schatz im Herz wird durch Christus, durch den Heiligen Geist, gesammelt oder gemacht. Und das erklärt so ein bisschen das Dreibaumdiagramm. Also das Prinzip ist ablegen, anlegen und gute Früchte bringen. Die Frage stellt sich, was ist jetzt das Gute? Und jetzt gehen wir wieder zurück in Jakobus. Jakobus, Kapitel 1, Vers 16, dort steht: Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Wir haben vorhin gerade vom sündigen Herz geredet, von wo aber kommt das Gute, oder anders gefragt, was bringt das Gute für in uns innen letztlich? Der Jakobus sagt, wir sollen uns nicht irren oder nicht verwirren. Irrt euch nicht oder lasst euch nicht in die Irre leiten. Es ist wichtig, dass sich Gläubige bezüglich der wahren Quelle von Versuchungen und der eigenen Verantwortung bewusst werden. Wir dürfen nicht Gott unser persönliches Versagen in die Schuhe schieben. Es ist nicht außergewöhnlich, dass Menschen in unserem Umfeld oder vielleicht auch wir selber, wenn wir in Sünde fallen, Gott verantwortlich machen für das, statt eigentlich die Schuld bei uns zu suchen. Wir sagen manchmal vielleicht unserem Schöpfer, ja, warum hast du mich so gemacht? Ich habe ja nichts dafür, oder? Oder wir sagen anderen, ja, weißt du, Gott hat mich halt so gemacht, jetzt musst du mich nehmen, wie ich bin, oder? Also, du leicht überzeichnen. Aber das ist eine Form des Selbstbetrug, eigentlich. Nur gute Gaben kommen von Gott. Er hat sicher eben, wir haben es vorhin erörtert, es nicht so gemacht, dass er dich zur Sünde verführt hat oder so. Er ist die Ursache von allem Guten, von jeder guten Gabe, von jedem vollkommenen Geschenk. Und ich möchte zudem ein Zitat vom Fruchtenbaum lesen. Er ist der Vater. Gemeint ist der Urheber, der Lichter. Die Lichter beziehen sich auf die Himmelskörper. Gemeint ist, dass er der Schöpfer der Himmelskörper, der Dinge im äußersten Weltall ist. Weil er der Vater der Lichter ist, kann es in ihm keine Veränderung geben. Dieses Wort für Veränderung wird nur hier und nirgendwo sonst gebraucht. Gemeint ist eine innere Veränderung. Gottes Licht ist vollkommen, keine Abweichung vom festgesetzten Kurs oder Muster zulässt. Also es lässt es nicht zu. Die griechischen Worte, sowohl für Wechsel als auch für Schatten, finden wir nur hier und sonst nirgends. Wichtig ist, das von Gott kommende Licht ist konstant. Folgende Aussagen über Gott sind also richtig und an denen wollen wir in unserem Leben festhalten, gerade im Blick auf unsere Versuchungen, merci, und Prüfungen. Und mit dem höre ich auf heute Abend. Bei Gott gibt es keine Dunkelheit. Gott ist Licht. Er ist Licht und er versucht uns nie zum Bösen. Gottes Licht kann sich nie ändern. Er ist beständig. Und Gott, wiederhole mich, ist vollkommen und darum, er versucht nicht zum Bösen. Er ist in dieser Versuchung innen, die aus uns rauskommt, auf unserer Seite und will uns stärken. Laden wir ihn ein in die Situation. Und tun wir ihn nicht wegstoßen und sagen, du bist schuld, das. Laden wir ihn ein. Er streckt schon lange die Hand in seinem Sohn uns entgegen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken für dein Wort und danken, erklärst du uns, wie du bist, wie du funktionierst. Funktionieren ist ein Wort, das gar nicht daran herkommt, wer du bist, du heiliger Gott. Wir möchten uns beugen vor dir und Buße tun, wo wir in unseren Worten dir gegenüber Unrecht haben, wo wir dich angeklagt haben, wo wir dich vielleicht in unseren Herzen schlecht gemacht haben. Ich möchte bitte, vergib du und füll du uns mit Erkenntnis und mit Kraft. Du siehst all die Situationen, die wir hierher haben gebracht. Du siehst die Situationen, wo wir wieder drin zurückgehen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir unseren Blick auf dich ausrichten können. Und dürfen wissen, bei dir gibt es keine Dunkelheit. Dein Licht kann sich nie ändern und du bist vollkommen. Und darum kannst du Lösungen bringen in diesen Situationen, wo wir drinnen stehen. Amen.